بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jetzt ist der Ton wieder da, Alhamdulillah. So, es geht weiter mit den Kreuzzügen. Und zwar, wir waren ja stehen geblieben bei der Einnahme von Al-Quds. Und danach, haben wir gesagt, kamen noch weitere Flotten aus Europa nach Palästina und den Nahen Osten. Und Daimbert kam aus Pisa, der Entsandte des Papstes, und er kam dann nach Latakia, also Lavikia im heutigen Syrien. Der Herrscher von Antiochia, also Antakia, Bohemund, der da der Fürst war, holte ihn erst einmal zu sich. Und er hat ihm gesagt, er möge doch den Hafen von Latakia, also Lavikia, in Besitz nehmen und dass die römische Kirche dann eben dort die Herrschaft besitzt. Aber Latakia war unter der Herrschaft der Byzantiner und das würde ja heißen, dass jetzt ein Konflikt entsteht zwischen den dieser neuen Flotte und dieser neuen Armee und dem byzantinischen Kaiser. Es gab jetzt also drei Kreuzfahrerstaaten, Edessa, Ar-Ruha, Antakia und Al-Quds. Und Papst Paschalis II. Hat 120 Schiffe geschickt, wie wir gesagt haben. Und der damalige einer der Anführer, Raimund IV., das war ja der noch ein bisschen Kontakt hatte zum damaligen Kaiser, dem byzantinischen Kaiser, der hat ihm gesagt, tu das nicht. Also wir brauchen jetzt keine Probleme mit dem byzantinischen Kaiser, dass er Latakia einnehmen sollte, Lavikia. Und deswegen ging dann Daimbert nach Al-Quds. Er hat gesagt, okay, das mache ich nicht. Mit meiner Armee werde ich jetzt nicht diese Stadt einnehmen, sondern ich gehe nach Jerusalem, Al-Quds. Und dort war ja der Anführer Gottfried de Bouillon und die anderen Kreuzfahrer, Herrscher haben sich ja zurückgezogen, das hatte ich ja letztes Mal erwähnt, zugunsten von Gottfried. Er war jetzt der Herrscher und kontrollierte dieses Gebiet. Also sagte Daimbert, okay, dann nehme ich die Stadt, die Hafenstadt Jaffa. Aber auch das wollte Gottfried nicht, weil die Hafenstadt, das ist dann die Lebensader, ja, um Al-Quds dann mit allen wichtigen Mitteln, ob Lebensmittel, Waffen und so weiter, Kämpfer zu beliefern. Also hat er gesagt, okay, dann werde ich dich einsetzen als den Vertreter der Kirche in Al-Quds, damit Daimbert etwas hat. Also eigentlich wollte er Macht. Er sagte ihm eigentlich, Al-Quds gehört uns. Ja? Der Papst hat ja diesen Kreuzzug organisiert, aber Gottfried sagte natürlich nein. Also sagte er, gib mir Jaffa, auch nicht. Also sagte ihm Gottfried, guck mal, ich mache dich nun zum Oberhaupt, Kirchenoberhaupt in Al-Quds. Es gab zwar vor ihm einen, aber den hat er dann eben abgesetzt und hat Daimbert dann an dessen Stelle zum Oberhaupt der Kirche in Jerusalem ernannt. Während diese Entwicklungen abliefen in Al-Quds, suchte Bohemund, das war der Anführer von Antakia, der diese Festung eingenommen hat, er suchte die Machtvergrößerung, er wollte sein Reich vergrößern, denn sein Reich beschränkte sich ja eigentlich nur auf diese Festung Antakia. Und deswegen wanderte er gegen Richtung Qal'at Famiyya, ja, also Famiyya, und das ist eine Festung etwas näher zu Antakia. Und sie gehörte zu einer kleinen, aber eigenständigen Herrschaft, geführt von Saif ad-Dawla Khalaf ibn Millabid oder Millabir, dem Bruder von Hussein, dem Emir von Hims. Aber unabhängig. Also es gab diese Kleinstaaten. Jeder muslimische Anführer hatte seinen eigenen kleinen Staat, unabhängig von anderen. Das war ja eines der Gründe, warum die Kreuzritter es so einfach hatten. Und trotz der geringen Größe seines Herrschaftsgebietes hatte Khalaf dort eine unabhängige Herrschaft. Danach ging es weiter. Er wollte also diese Stadt einnehmen, hatte auch getan. Und dann ging es weiter. Danach griff er Ridwan ibn Tutush an. Ibn Tutush ibn Alp Arsalan, den seldschukischen Emir von Halab. Also dieser Bohemund ging weiter, hat diese eine Stadt eingenommen. Dann ist er weiter nach Aleppo, Halab. Und bei den Zusammenstößen dort erlitt Ridwan eine schwere Niederlage. Rund 500 muslimische Ritter fielen und weitere wurden gefangen genommen. Und Bohemund ging weiter. In dieser Zeit kam eine Bitte an Bohemund von der Stadt Marrasch. Auf Türkisch wird es heute genannt Kahraman Marrasch. Schon mal gehört? Entschuldigt, wenn ich es nicht richtig ausspreche. Ja. Und dort waren Armenier und die haben gesagt, bitte, O Bohemund, komm und hilf uns gegen diese Seldschuken. Bohemund ging dann dorthin und hat in Qalat Famir einige gelassen und ist selbst dann dorthin und er wollte dann diese Stadt einnehmen. Aber dann kam noch ein Hilferuf aus Malatya, ja, oder Meliten, oder wie nennt man das? Malatya, ja, okay. Und die Stadt war auch mehrheitlich armenisch und ihr Herrscher, ein Armenier namens Gabriel, zahlte die Schutzabgabe, also Jizya, an Razi ibn Danishmend. Ja, das war einer der Herrscher dort. Es kamen ja die Seldschuken und die Danishmenditen, ja, also zwei Großfamilien, die sich dieses Gebiet, ja, aufgeteilt haben. Und Gabriel fürchtete den wachsenden Einfluss der Muslime und deswegen wollte er von Bohemund Hilfe. So schickte er 500 Ritter dorthin und er hat in Marrasch eine Garnison hinterlassen, so eine Kompanie, und in Aleppo und Qalat Famir. Also es wurde dann aufgeteilt. Seine Armee wurde auch auf mehrere Gebiete aufgeteilt. So, auf dem Weg dorthin, um gegen Razi ibn Danishmend zu kämpfen nun, fiel er in einen Hinterhalt. Also Razi ibn Danishmend hat einen Hinterhalt gemacht und diese Armee, relativ kleine, der dachte, der kann einfach so drauf los überall jetzt mit ein paar Leuten die Städte einnehmen. Also ist er nicht mit einer großen Armee hin, aber Razi hat ihm einen Hinterhalt gemacht und deswegen wurden alle Ritter getötet, bis auf eine kleine Anzahl von Überlebenden und Bohemund selbst wurde gefangen genommen. Also dieser Anführer von Antakya wurde gefangen genommen von Razi ibn Danishmend. Und das ist natürlich jetzt ein Fang. Ja, damit könnte man jetzt handeln. Verhandeln, meine ich. Ja. Was aber nicht getan hat. Die überlebenden Krieger, die paar, sind dann gegangen nach Edessa, Arruha, und brachten Balduin die Nachricht, dass Bohemund gefangen genommen wurde. Und das war natürlich für sie ein großer Start, denn jetzt einer der Kreuzfahrerstaaten hat keinen Anführer und es gab keinen, der Bohemund vertreten könnte. Es kann ja nicht jeder kommen und Anführer werden. Also jemand mit diesen Fähigkeiten und so weiter, gab es jetzt nicht eine Alternative. Der einzige war Tankred, aber der war ja mit Gottfried von Bouillon in Beziehungen und er hat ihm ja ein Gebiet gegeben. Das heißt, er war weiter entfernt von Antakya. Der war jetzt nicht in der Lage, nach Antakya zu gehen, um die Stadt zu regieren. Also machte Balduin was? Er versuchte mit einer kleinen Armee von 140 Reitern nach Norden vorzustoßen, um Bohemund zu befreien. Aber er scheiterte auf dem Weg. Der kam gar nicht erst dorthin, weil die Distanz zu groß war und weil zwischendrin immer Muslime da waren, ja, die dann diese kleineren Armeen aufgehalten haben. Er erreichte Malatya und hat sie eingenommen, anstatt weiterzugehen, weil er sagte sich, das bringt sowieso nichts mit dieser kleinen Gruppe. Also hat er sie eingenommen und er hat eben Bohemund im Stich gelassen. In dieser Zeit jetzt passiert in Al-Quds Folgendes. Gottfried de Bouillon stirbt, der Herrscher von Al-Quds. Und jetzt haben wir zwei Probleme. Oder die haben zwei Probleme. Einmal, Antakya hat keinen Herrscher und Al-Quds hat jetzt keinen Herrscher. Und natürlich wollte Daimbert nun, ja, der Entsandte des Papstes, diese Chance ergreifen und selbst der Herrscher werden von Al-Quds. Aber die Anhänger von Gottfried, also die Ritter und Fürsten, die mit ihm waren, das waren ja keine religiösen Menschen, also sie waren nicht Leute der Kirche, das waren weltliche Menschen und die waren natürlich dagegen, dass die Kirche herrscht. Die Kirche kann gerne die Kirche regieren, aber nicht das Gebiet Al-Quds. Also hat man dann sich entschieden, dass nicht Daimbert dieser Anführer wird, sondern Balduin. Balduin, derjenige, der in Edessa war. Also der hat ja Edessa eingenommen und hat gesagt, geht ihr weiter, ist mir genügt das. Der hat ja nicht mitgekämpft. Aber es gab keinen anderen, der Ansehen hatte, weil ein Anführer muss ja auch respektiert werden, Ansehen haben, anerkannt werden. Und den gab es jetzt nicht. Außer dieser Balduin. Also er sollte nun der Anführer und Herrscher von Al-Quds werden. Und das ließ er sich nicht zweimal sagen. Ja, das ist ein Aufstieg, ja, von irgendeiner Stadt, ja, dann zu dieser Stadt Al-Quds. Also ist er nach Jerusalem, Al-Quds, gegangen. Und dort hat er sich zum König gekrönt. Gottfried wollte sich ja nicht König nennen, ja. Aber Balduin ernannte Al-Quds zu einem Königreich. Und er war nun Balduin der Erste. Und unabhängig von allen anderen. Das ist ein unabhängiges Königreich Al-Quds. Ja, oder eben Jerusalem. Und er hat aber auch diesen kirchlichen Vertreter belassen. Daimbert hat ihn jetzt nicht abgesetzt, damit da die Kirche keine Unruhe macht. Tankred, der andere, sollte nun, er war ja der Herrscher von Galiläa, und der sollte nun nach Antakya gehen, damit er Antakya regiert, weil er dann etwas entfernter von Balduin ist, weil sie auch Rivalitäten hatten. Was machte nun Tankred in Antakya? Er hat auch sein Territorium ausgeweitet nach Norden, insbesondere in die Religion Kilikia, ja, Kilikien im Süden Kleinasiens. Und dort brachte er drei byzantinische Städte unter seine Kontrolle: Tarsus, Adana und Al-Massisa, der alte Name heißt Mopsuesita, ja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, heute Yekapinar. Diese Stadt hat er dann auch eingenommen und das waren byzantinische Städte, die gehörten aber nun ihm. Und damit wurde er auch Rival der Byzantiner und er belagerte sogar Al-Lawiqiyya. Das heißt, dieses Gebiet am Meer wurde auch zu seinem Gebiet, wo eigentlich Raimund der Vierte war. Und der hat ja bereits gesagt, lasst Al-Lawiqiyya und nimmt es nicht ein. Aber da Tancred nun dort gegangen ist, flüchtete Raimund der Vierte nach Konstantinopel zu Alexios Komnenos, dem Herrscher der Byzantiner damals. Während Raimund in Konstantinopel war, wurde eine weitere Flotte geschickt aus Europa, und zwar eine riesen Menschenmenge. Man sagt 200.000 bis 300.000 Menschen wurden geschickt, um das Land zu besiedeln. Siedlungen, also die Politik, Siedlungen zu erlangen und zu bewohnen, ist eine Politik, ja, gibt es ja heute auch, um Land den Menschen wegzunehmen. Man nimmt den Menschen weg, warum? Da lebt jetzt jemand. Ja, aber das ist nicht sein Land. Ja, aber der lebt jetzt da. Und das war ja schon immer eine Taktik, ja, so wie heute auch Siedlungen erbaut werden, verbreitet werden in den Gebieten der Palästinenser heutzutage. Ja. Alles natürlich gegen UN-Resolutionen, ja. Alles nicht rechtens, aber da schweigt man. Ja. Da schweigt man, es wird Landraub getätigt, Menschen werden, Bauern werden getötet. Das ist ja heute alltäglich, ja, alltäglich. Wenn du in Palästin als Landwirt deine Oliven pflücken möchtest, weißt du nicht, ob du lebend nach Hause kommst. Da kommen entweder die Siedler, die alle bewaffnet sind, oder die Soldaten, oder beide kommen. Und du weißt nicht, überlebst du die Olivenernte dieses Jahr oder überlebst du es nicht? Und so war es auch damals. Man hat jetzt Massen geholt. Das waren ganz normale Leute. Das waren jetzt nicht alles Krieger. Dieses Volkskreuzzug. Der Volkskreuzzug. Es waren Frauen, Kinder, egal wer. Die wollten jetzt dort leben. Der Kaiser erkannte jetzt die Chance. Der hat jetzt 200.000 Menschen. Ja. Und er setzte Raimund den Vierten ein, um die Gebiete im Nahen Osten nun zu besiedeln und einzunehmen. Also es waren ja auch Krieger dabei und so weiter. Also 200 bis 300.000 Menschen ist eine Riesenzahl. Das ist ja ein Volk. Und so wollte er seinen Einfluss, also Alexios wollte seinen Einfluss von Antiochia, Tarabuls, ja, also Tripolis und Jerusalem ausdehnen. Raimund war an der Spitze und sie gingen dann Richtung Westen, zogen über Nikaia, heutiges Iznik, und Dorylaion, heutiges, jetzt wird's schwierig, Şarhöyük, ja. Das ist ein Stadtteil heute in Eskişehir, ja. Und er eroberte auch Ankara dann, also das war auf dem Weg. Also sie eroberten diese Gebiete östlich bis nach Ankara. Damals hatte die Stadt noch nicht so eine große Rolle gespielt, ja, aber später wurde sie ja immer wichtiger. Dann ging es weiter, was machen wir jetzt? Sollen wir Bohemund befreien Oder sollen wir weiter Gebiete an uns reißen? Ja, es gab diese zwei Meinungen. Und die Kreuzfahrer, die gekommen sind, die waren aus der Lombardei, ja, und die haben gesagt, wir gehen und befreien Bohemund, ja, weil der gehört zu uns und so weiter. Die anderen, Raimund, der hat gesagt, guckt mal, wir sind schon dabei, viele Gebiete zu erobern, also lasst uns weiter erobern. Aber die Armee sagte, nein, wir wollen Bohemund befreien. Also gingen sie weiter südlich von Niksar, wo eben Razi ibn Danishmand war. Wie war nun die Taktik von Razi ibn Danishmand? Er sah natürlich, da kommt eine Riesenarmee auf ihn zu. Also hat er sich verbündet mit seinem Erzfeind Qilij Arslan. Eigentlich können die sich gar nicht ausstehen, aber also wenn der jetzt nicht mit ihm zusammenarbeitet, dann ist gar keiner mehr da. Also haben sie sich zusammengetan. Zu jener Zeit herrschte Qilij Arslan und Razi ibn Danishmand in diesem Gebiet. Und sie entschieden sich, zusammen zu kämpfen gegen diese Kreuzritter. Ebenso Ridwan ibn Tutush, das war der Anführer von Aleppo, Halab. Er hat auch sie unterstützt. Also zum ersten Mal jetzt, nachdem die Kreuzzüge begonnen, hat man so eine größere Allianz. Jetzt haben die gemerkt, dass eine Gefahr vorhanden ist, als die Gefahr vor der Haustür war. Aber als die Gefahr nicht vor der Haustür war, aber jeder normale Mensch sich ausmalen kann, was die Kreuzritter machen, wenn sie mit Al-Quds fertig sind, das hat die nicht interessiert. Auf jeden Fall haben die sich dann zusammengetan und es entstand eine Allianz zwischen diesen drei Armeen. Die türkischen Heere unter Qilij Arslan hatten eine Strategie. Und zwar, also sie sind jetzt hinausgezogen zu den Kreuzrittern. Und was hat jetzt Qilij Arslan gemacht? Er hat nicht angegriffen. Also er ist rausgeritten bis zu den Kreuzzügern. Und er ist, und was hat er dann gemacht? Einen strategischen und taktischen Rückzug. Was hat er getan? Alle Brunnen hat er mit Sand gefüllt, so dass die Armeen kein Wasser mehr haben. Alle Felder hat er verbrannt. Er hat alles zunichte gemacht und sich zurückgezogen, auf Zeit gespielt. Das heißt, diese Armeen, diese 200, 300.000 Leute, die müssen ja essen, die müssen trinken. Und dieses Gebiet kennen die ja überhaupt nicht. Das kennen die ja gar nicht, wie die Gegebenheiten sind, was gibt's dort, was kann man essen, was kann man trinken, wo gibt's irgendetwas. Das hat er ausgenutzt. Also er ist ganz weit nach vorne, so weit wie möglich, damit der Rückzug auch sehr, 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 sehr lange dauert. Ja? Denn nach ein paar Tagen, wenn du da nicht genug Wasser hast, salamu alaikum. Also das ist die Taktik. Es müssen jetzt nicht Monate sein. Du musst nur dafür sorgen, dass sie nicht genug Wasser haben. Also reichen Tage. Natürlich haben die Proviant, ja, also nicht drei Tage und dann sind sie alle am Verdursten. Aber wenn wir sagen mehrere Tage, ja, dann wird das schon eine Riesenlast. Zumal ja andere Menschen dabei sind. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, wie kann er sowas tun? Ja, die können ja nach Hause gehen und trinken gehen. Was machen die in wildfremdem Land bei den Leuten? Ja, also wer Durst hat, bitteschön, geh nach Hause. Kannst du nicht sagen, ich greife dich an und gib mir noch Wasser dazu. Ja, Al-Muhim. Auf jeden Fall, diese europäischen Armeen kannten das Land überhaupt nicht. Und selbst die byzantinischen Krieger, die mitgegangen sind, waren schon lange nicht dort, das heißt, sie kannten nicht die neuen Begebenheiten. Und doch folgten die Kreuzritter diesen muslimischen Armeen. Die haben weitergemacht, die haben nicht nach einer gewissen Zeit gesagt, okay, es reicht, Jungs, jetzt, ja, also wir verdursten jetzt gleich, verhungern jetzt gleich. Nein, die waren so hochmütig, die kleine Truppe, wir sind 200.000, die kriegen wir im Nu, sind die erledigt. Noch dazu, es war Juli, Sommer. Juli des Jahres 1101, große Hitze in dieser Region. Und es führte dazu, dass ein großer Teil dieser Armee gefallen ist. Ja, man redet davon, dass nur noch ein Fünftel übrig geblieben ist. Also das ist also strategisch eine gewaltige Sache. Ja. Also nicht durch Kämpfe, sondern einfach nur durch Rückzug. Ja. Auf jeden Fall, sie überquerten den Fluss Halis, oder wie nennt man den? Kennt sich jemand aus? Al-Muhim. Drangen dann in dieses Gebiet von Banu Danishmand, also diese Region, und näherten sich den Städten am Amasya und Sivas, oder so ähnlich. Ja. Und bei der Stadt Merzifon, ja, das war eines der wichtigsten Städte der Familie von Danishmand, errichtete Qilij Arslan und Razi ibn Danishmand gemeinsam einen riesigen Hinterhalt, und somit wurden dann um die 160.000 getötet. Insgesamt jetzt mit diesem Rückzug plus dieser Schlacht in dieser Gegend um die 160.000. Das ist, wenn wir 200.000 als Richtwert nehmen. Wenn 300.000, dann sind es natürlich viel mehr. Also man sagt, vier Fünftel sind gestorben. Die Anführer der Kreuzfahrer flohen, an ihrer Spitze Raimund IV. Nach Norden ans Schwarze Meer, und die byzantinischen Schiffe brachten dann die überlebenden Fürsten nach Konstantinopel, nach einer demütigenden und schmachvollen Niederlage. Die Muslime erbeuteten natürlich Riesenmengen an Waffen, Vorräten und Reichtümern, und das war einer der größten Siege dann in dieser Zeit. Kurz danach kam die nächste Flotte aus Europa. Und an ihrer Spitze stand Wilhelm II., einer der französischen Fürsten, der Herr der Grafschaft Nevers. Er hatte nun 15.000 Ritter, das waren jetzt Soldaten. Also er kam mit einer Armee von Soldaten, 15.000 Soldaten, Ritter. Sie kamen in Konstantinopel an und gingen dann nach Ankara. In Ankara konnten sie nicht mehr feststellen, wo ist denn die Truppe hin? Also sie kamen jetzt, um den Rest zu retten, wenn überhaupt möglich. Aber sie wussten jetzt nicht, wo sind sie denn hin? Denn fast alle sind ja gestorben. Es gab keine Mitteilungen. Es gab keinerlei Spuren oder Nachrichten. Also sagte Wilhelm II., dass er nach Nordosten Richtung Nixar geht oder eben nach Süden, und schließlich entschied er sich, in den Süden zu gehen, um ihnen zu helfen. Und dort erreichte er die Stadt Heraklea. Und Heraklea, dort war Qilij Arslan und Razi ibn Danishmand, die haben schon auf diese Leute gewartet. Und dort fand die erste Schlacht von Heraklea. Eine gewaltige Schlacht. Und von diesen 15.000 Rittern überlebten nur 7. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn man sich zusammentut, wenn man weiß, warum man kämpft, um sein Land zu verteidigen, seine Religion zu verteidigen, um seine Ehre zu verteidigen, wenn man nicht so wie vorher, was geht mich das an, hilf dir selbst. Das war ja die Strategie der Fürstentümer. Ja, was geht mich das an? Sie taten sich zusammen, sie waren jetzt keine Millionen, aber sie haben zusammen diese Angreifer eben bekämpft und so, dass es immer eine bittere Niederlage war. Von 15.000 Rittern, das ist eine Armee, also sowas wie eine Berufsarmee, ja. Ohne Kampfjet und so weiter und so fort. Face to face, ja. Da ist nichts übrig geblieben. Außer die 7, darunter Wilhelm II. Selbst. Und das war nur 2 oder 3 Wochen nach dem Sieg von Marzifan. Oder wie man das auch ausspricht. Kaum wurde diese Armee besiegt, kam der dritte Schub. Und zwar 60.000 Kämpfer aus Frankreich. Europa wollte den Nahen Osten einnehmen. Aber tausende Krieger wurden geschickt. Aber tausende. Und die Kirche hat sich bis heute nicht entschuldigt bei den Muslimen. Für all die Massaker im Namen des Kreuzes, was in 70.000 an einem Tag Blut bis zu den Knien der Pferde. Aber eine Entschuldigung gab es bis heute nicht. Schwammig. Ja, ja, alle, die, konkret, oh ihr Muslime, es tut uns leid, das gab es noch nicht. Genauso wie es keine Entschuldigung von Frankreich gab an die Algerier zum Beispiel. 130 Jahre Menschen abschlachten, 6 Millionen Tote und es gibt keine Entschuldigung. Bis heute. Es tut uns leid oder sowas, aber keine richtige. Ja, das war schade, dass es passiert. Richtige Entschuldigung. Mit Wiedergutmachung und so weiter. Das wollen die natürlich nicht, weil sie diese Länder immer noch als Tankstelle benutzen. Diese besetzten, die damaligen Kolonien sind ja immer noch Kolonien, aber wirtschaftlich. Jetzt nicht mehr, auch politisch, ja, aber nicht mehr militärisch, sagen wir es mal so. Militärisch, okay, die Soldaten sind nicht mehr so anwesend. Aber besonders wirtschaftlich sind das immer noch Kolonien. Du darfst nichts machen, wenn Frankreich nicht zustimmt. Das heißt also, es hat sich nichts geändert. Also wenn jemand denkt, ja gut, das waren damals, aber Europa ist ja, nee, Europa ist genauso wie früher. Nicht jeder natürlich, nicht jeder, es gibt Kritiker. Aber wir dürfen nicht auch unsere Augen zumachen und denken, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nee, ist es nicht. Die Beraubung der Bodenschätze der muslimischen Länder geschieht weiterhin. Auf jeden Fall, da kamen also 60.000 Kämpfer aus Frankreich und Deutschland, angeführt vom Herzog von Bayern, einer bedeutenden Persönlichkeit damals. Sie gingen nach Ankara, marschierten dann südwärts Richtung Heraklea. Und was ist passiert? Der gleiche Hinterhalt. Kilic Arslan und Razi ibn Danishmend haben dann diesen gleichen Hinterhalt. Ja, sie haben auf sie gewartet und gelauert und so weiter. Da kamen sie. Menschen, die kennen die Region nicht. Die wissen nicht, wie da gekämpft wird. Obwohl sie Kämpfer sind. Ja, aber das reicht ja nicht. Wenn du nicht weißt, wohin du gehen sollst oder was du machen kannst, wo kannst du dich zurückziehen? Wo ist dein Rücken sicher? Das sind alles strategische Aspekte, die musst du erstmal begutachten, aber die Zeit hatten sie ja nicht. Und das Kreuzfahrerheer wurde komplett ausgelöscht. 60.000 Mann sind gefallen. Nur also eine Handvoll, ja, also jetzt nicht. Nur eine Handvoll sind geflohen. Das bedeutet also, diese 3 Schlachten, wir reden hier von maximal 5 Wochen, 250.000 Kreuzritter wurden da besiegt. Und das zeigt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa'tasimu bihablillahi jami'an, ولا تفرقوا. Und haltet alle fest am Seil Allahs und spaltet euch nicht. Und Allah Azza wa Jalla sagt: "Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wasbiru inna Allaha ma'a as-sabirin." Und streitet euch nicht, sonst verliert ihr Mut und eure Kraft schwindet. Und habt Geduld, denn Allah ist mit den Geduldigen. Und An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte: Allahs Hand ist mit der Gemeinschaft. Also Allah Azza wa Jal ist mit denjenigen, die sich zusammentun. Und deswegen, inshallah ta'ala, sehen wir das. Salahuddin al-Ayyubi, rahimahullah, was hat er zuerst getan? Er hat diese Gebiete vereint. Erst dann konnte er gegen die Kreuzzüge antreten. In keiner dieser drei Schlachten wurde tatsächlich fi sabilillah gekämpft, sondern es waren immer eigene private Ziele. Und deswegen kam es zu was? Zu Streitigkeiten danach. Und das Schlimme an dieser Sache ist, nachdem diese Armeen geschlagen wurden, haben diese muslimischen Armeen nicht Al-Quds weiter befreit. Sie haben gesagt, okay, unsere Gebiete sind frei. Assalamu alaikum. Also sie haben es nicht für angebracht erachtet, dass sie jetzt ihren Geschwistern, die gefoltert werden, unterdrückt werden, ja, abgeschlachtet werden, in Al-Quds oder egal wo in diesen Regionen, ihnen zu helfen. Wir haben gesagt, okay, das war's, unser Land ist frei. Was interessiert uns jetzt der Rest der Muslime? Das war die Einstellung. Aber trotz natürlich dieses bitteren Beigeschmacks hatte dieser Sieg dazu geführt, dass über 100 Jahre keiner von den aus Europa oder die Byzantiner es ja wagte, diese Route zu nehmen und dieses Gebiet zu erobern. Also über 100 Jahre war erstmal Ruhe. 5 Wochen Arbeit, 100 Jahre Ruhe. Das ist natürlich jedes Land und jede Armee möchte abschrecken, sodass du eben nicht mehr angegriffen wirst in deinem eigenen Land. Wir reden hier von was? Wir reden von der Verteidigung der eigenen Länder. Die Seldschuken lebten dort, die Türken lebten dort. Und sie wurden angegriffen, haben sich verteidigt. Das heißt also, diese Muslime haben zumindest dafür gesorgt, dass über 100 Jahre dann keine Angriffe so kamen, aber übers Meer. Also die Meeresflotten konnten ja weiter. Die Küste war ja in der Hand der Kreuzritter. Und der Mittelmeerraum, die Schifffahrt, war ja dominiert von besonders den italienischen, diesen Küstenstaaten, sodass die muslimischen Küsten, Alexandria, Tunis und so, nichts mehr zu melden haben. Also kleine Fahrten, aber jetzt nicht durchs Mittelmeer querbeet, kannst du nicht mehr, dort wimmelt es von den Schiffen der Kreuzritter. Da kannst du nicht mehr fahren, wie du möchtest. Das heißt, die Rolle der Hafen, der islamischen Hafen, ist natürlich zurückgegangen. Erst später kam der Kaiser Friedrich Barbarossa, ein Jahrhundert später, und versuchte diesen Weg über Kleinasien eben, um dort wieder Fuß zu fassen, was wir aber inshallah ta'ala später sehen werden. Das wäre diese Seite dieser Geschichte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Wissen geben über die Vergangenheit, sodass wir in der Zukunft besser werden und Fehler meiden. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته